Hallo und herzlich willkommen zurück. Es geht los. Teil 2 mit Dr. Kerstin Ortlechner. Jetzt. Über Kollagen möchte ich dann auch noch sprechen, weil das ist auch sehr, sehr oft gefallen. Aber was auch gefallen ist, das Thema, mit dem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, aber da hat man auch eine geschrieben, die ist Mitte 40, Thema Facelift. Mhm. Wann macht man das? Über das haben wir ja noch nie geredet, so ernst ist es nicht. Aber wann und machst du auch sowas eigentlich? Machst du das auch? Macht man das mit Fäden oder wie schaut das aus?
Nein. Wenn man von einem chirurgischen Facelift redet, was die meisten unter einem Facelift verstehen, ist eben dieses Chirurgische, was ich wirklich in Vollnarkose mache, bei einem plastischen Chirurgen, der das gelernt hat, der das kann, wo man auch in den besten Händen ist dann, weil das würde ich auch bei keinem einzigen anderen machen, der das nicht gescheit kann. Dann kann man Facelift machen bei den Patienten, wo ich einfach viel zu viel Hautüberschuss habe. Das heißt, ich kann ja mit dieser minimalinvasiven Ästhetik sehr, sehr viel machen, sehr viel schöne Ergebnisse erreichen und sehr in dieses Erhalten reingehen. Aber wenn einmal ein Punkt da ist und es sitzt mir jetzt Hausnummer nicht auf Altern festnageln, wie gesagt, weil auch das kann man nicht wieder pauschalisieren, dass man sagt, okay, ich brauche ein Facelift mit 45, mit 55 oder mit 65. Das geht nicht, weil es so individuell ist. Es gibt wahrscheinlich 80-jährige, 90-jährige Patienten da draußen, die kein Facelift brauchen, weil sie noch so top ausschauen. Aber wenn ich einfach zu viel Haut habe, das heißt, wenn zu viel Hautüberschuss ist, dann bräuchte ich so Unmengen an Filler, an Botulinumtoxin, an Laser, an Energy-Based Devices, dass ich das wieder häufig hinbringe, dass mir das nie natürlich zusammenbringen kann. Weil Hautüberschuss ist ein Hautüberschuss. Wo zu viel Gewebe da ist, das muss ich schneiden. Und das kann ich mit einem Facelift machen, aber das kann ich nicht sagen, brauche ich das mit 45, 50, 65 oder gar nicht. Also das muss man dann auch sehr, sehr individuell beraten lassen.
Und das wird wahrscheinlich auch einer der letzten Wege und Anführungszeichen sein, außer ich habe das Problem mit zu viel Haut. Aber eben, wie du wieder sagst, setzt euch hin, investiert das Geld, eure Zeit in jemanden, der euch da top berät. Und dann könnt ihr dahingehend dann auch einen Plan aufstellen, wann ihr was macht. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Na, man merkt schon, dass generell alles voll in die Richtung weggeht von diesem Facelift, weil man halt da wirklich innerhalb von einer Operation dann halt schon ganz anders ausschaut, so fair muss man sein. Also das ist dann wirklich, dass die innerhalb von einer Woche oder zwei oder drei, wenn das dann abgeheilt ist, um einiges jünger und vor allem anders, oft
so maskenhaft ausschaut. Wie der Jenke hat das doch gemacht, oder? Bei diesem Wagen, ich weiß nicht, ob das
genau. Nein, aber der hat kein Facelift gemacht, der hat alles andere gemacht. Der hat die minimalinvasiven Sachen gemacht.
Das war arg. Also der hat Gesicht gemacht, eins nicht gemacht und der schaut aus wie ein anderer Mensch.
Wild.
Okay. Ein Ding noch, eigentlich nochmal, ich muss nochmal kurz zu Botox kommen, weil ich weiß, das kann Leben verändern. Botox bei Migräne, ratsam, ja oder nein?
Ja. Ja, ganz klares Ja. Mit den richtigen Punkten, mit der richtigen Indikation. Ja, wobei, da muss man ganz klar dazu sagen, es gibt Patienten, wo das sensationell hilft, aber ganz viele, die mir echt unglaublich dankbar sind, dass sie sagen, die kommen auch nicht wieder, wenn sie Falten oder weiß ich nicht was sehen, sondern die kommen wieder und sagen, boah, jetzt kriege ich wieder so viele Migräneanfälle, ich brauche wieder Botox auf die Art. Also es hilft wirklich gut. Es gibt aber auch Patienten, bei denen es kaum oder sehr wenig hilft. Also das kann man leider im Vorhinein nicht sagen, das muss man einfach ausprobieren.
Botox bei Schlupflidern war auch eine Frage. Oder vorher, oh mein Gott, Blepharoplastik. Ach du Scheiße. ja genau, Botox bei Schlupflidern, die Frage verstehe ich.
Die Blepharoplastie oder wenn es einfach runterdrückt, das Ganze ist eigentlich der lateinische Ausdruck, der Blepharo ist quasi das Lid, deswegen auch Blepharoplastik, wenn man sich die Lider operieren lässt, bla bla bla. Im Endeffekt sind Schlupflider oder diese hängenden Lider. Botulinumtoxin, nein, man kann mit Botulinumtoxin jetzt auch da, geht es ja um das, dass meist ein bisschen überschüssige Haut in dem Bereich ist. Wenn es viel zu viel ist, muss man auch da ganz klar schneiden. Bitte auch wieder zu einem Augenchirurg, also Augenarzt, der sich auf Chirurgie spezialisiert oder plastischen Chirurgen gehen, der das schneidet. Da gibt's keine andere Methode, das sage ich ganz klar, weil da gibt's ganz verrückte Geräte da draußen, die was versprechen, was aber die wüdesten Komplikationen macht. Mit Botulinumtoxin kann man es jetzt nicht wirklich die Haut wegzaubern oder liften, aber was man so ganz, ganz subtil machen kann, ist, dass man die Augenbraue, dieser Eyebrow Opener oder dieses Eyebrow Lift macht. Das heißt, dass man so ganz, ganz, ganz leicht den Muskel relaxiert, der normalerweise das Lid zudrückt.
Wo spitzt man das rein?
Das ist so ganz knapp unter der Augenbraue auf der Seite, das einfach so ganz leicht aufmacht. Aber auch da darf man sich jetzt nicht vorstellen, ein Bella Hadid Eyebrow Lift, also das funktioniert mit dem nicht. Aber viele Patienten sagen, dass das sich einfach sehr angenehm anspürt, weil das Auge so ein bisschen offener wirkt und ist auch, also dass es nicht so schwer ist. Man kann es definitiv versuchen, aber wie gesagt, auch da wieder ganz klare Grenzen, wenn zu viel Hautüberschuss ist, ab zum Chirurgen und schneiden lassen.
Noch eine Frage war, in der Schwangerschaft, stillen, also zwei Dinge. In der Schwangerschaft, Botulinum Toxinum, ich kann es nicht mehr aussprechen.
Botox
ist für mich gescheiter, ich bin ja die Ärztin. Botox in der Schwangerschaft, Punkt 1, Botox beim Stillen, ja oder nein?
Ganz klares Nein. Mit 5 Rufzeichen dahinter. Nein, nein, nein. Kein Botox, kein Filler, keine ästhetischen Eingriffe, kein Retinol, keine Fruchtsäure-Peelings in der Schwangerschaft und im Stillen.
Ich denke mir dann immer, wir sind ja alle so, schauen ja die Kardashians und Co. und ich denke mir, die schauen selbst in der Schwangerschaft so gut aus. Und dann sagen, weiß nicht, ob die was dann oder nicht, das weiß ich nicht, das ist ja denen überlassen. Also ganz klar, auf keinen Fall, nicht einmal Fruchtsäure-Peeling, das habe ich auch nicht gewusst.
Nein, würde ich auch nicht machen.
Okay. Na,
du darfst ja keine Sushi essen. Wieso soll ich dann ein Fruchtsäure-Peeling machen? Du darfst irgendwie was Rohes oder so. Also nein. Da habe ich die ärgsten, heißesten Diskussionen mit Kollegen gehabt, die das machen. Ich nenne keine Namen. Aber ich finde das furchtbar und vorlässig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich diese 9 Monate Schwangerschaft und halt meinetwegen noch ein paar Monate Stillen dazu nicht schaffe, dass ich mal ohne Botox leben kann, also ganz ehrlich, dann steht die Welt nicht mehr lang. Weil das muss halt schon ganz klar bewusst sein. Und das ist das, was ich immer sage. Dieses Risiko möchte ich nie im Leben eingehen, wenn das, Gott bewahre, dass es nie so sein wird, aber wenn das Kind dann irgendwas hat, wurscht, ob es irgendeine Erkrankung ist, ob es eine Behinderung ist oder weiß ich nicht, was ist. Und ich habe in der Schwangerschaft Botox gespritzt. Ich als Ärztin könnte mir das nie verzeihen, auch wenn es wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass wegen einem Botox oder wegen einem Filler ist, gegen null geht. Ja, wahrscheinlich hat es ganz eine andere Ursache. Aber wenn man es nicht 100% weiß, habe ich, glaube ich, erstens als Mutter immer das schlechte Gewissen, vielleicht war es doch von einem Botox. Mhm. Ich darf nicht einmal Schmerzmedikament nehmen. Warum soll ich mir dann ab Botox in der Schwangerschaft spritzen lassen? Also nein.
Okay. Also die Frage ist beantwortet für dich, die sie gestellt hat. Eine weitere Frage war, und da kann ich sehr gut relaten, Gesicht 30, Hals bisschen älter, was kann man machen gegen Halsfalten oder gegen einen alten Hals, sagt man so. Und dann war nur eine Frage drauf, Unterschied Ultherapy und Morpheus 8. Vielleicht kannst du das noch kurz erklären.
Also zuerst zu der Frage Hals. Da sind wir wieder bei dem Punkt Whole Body Approach. Und da gibt's eine Ex-Kanzlerin von Österreich, die den gravierenden Unterschied sehr, sehr gut sieht. Die ist leider auch bei Vorträgen bei mir vorkommen. Dass man halt wirklich, wenn man sich dem Gesicht widmet, auch ab einem gewissen Alter so ein bisschen vielleicht nach unten denken sollte, also eben auch Hals und Dekolleté und so weiter. Man muss nicht übertreiben, aber damit das alles häufig zusammenpasst, sollte man auf das ein bisschen achten. Gibt's mittlerweile sehr, sehr, sehr gute Therapiemöglichkeiten, sehr, sehr gute Behandlungen, aber, und jetzt kommt das große Aber, da habe ich vor 2 Jahren einen großen Vortrag dazu gemacht, der Hals ist leider voll die Mimose. Der Hals hat 7-mal dünnere Haut als wie das Gesicht. Wenn man früher wo Knutschflecken gehabt hat, dann hat man es am Hals gehabt, weil er so empfindlich ist. Ist, weil er so sensibel ist. Es ist viel mehr Bewegung drinnen als wie im Gesicht. Es ist die ganze Muskulatur drunter ganz anders. Es ist viel weniger Fettgewebe drunter. Das heißt einfach, dass der Hals ganz dünn ist. Wenn wer wo blau wird, dann ist immer beim Hals, wenn man den behandelt und spritzt, weil er einfach so einfach eine Mimose ist. Und ja, es gibt Therapiemöglichkeiten, aber sie sind nur immer nicht, dass ich sage, das ist jetzt 100%. Ich kann es verbessern, aber es ist noch immer nicht 100%. Da bin ich ganz, ganz fair. Aber es gibt sehr, sehr schöne Möglichkeiten, dass man auch den halbwegs jung hält, dass man den frisch hält, dass man den halbwegs von der Hautgesundheit erhält, unter Anführungszeichen. So viel zum Hals. Dann der Unterschied zwischen Morpheus 8 und Ultherapy. Ultherapy ist mikrofokussierter Ultraschall. Das heißt, durch diese Mikrofokussierung vom Ultraschall kriege ich gewisse Hitzepunkte zusammen, wo ich einerseits ein Skin Tightening machen kann, also eben eine Straffung und ein bisschen ein Lifting auch machen kann, auf sehr natürliche Art und Weise. Man sagt ja, das ist quasi eine Gesichtsstraffung ohne Schneiden, ohne Messer, ohne Chirurgie. Aber auch das ist ganz klar gesagt, wenn es einmal zu viel wieder ist oder zu weit fortgeschritten ist, die Alterung, dann muss man auch die Patienten ganz klar sagen, dass wahrscheinlich nur mehr das Messer hilft, aber sonst kann man wunderschöne Ergebnisse erreichen. Und der Morpheus 8 ist im Endeffekt Radiofrequenz Needling. Das heißt, ich habe einerseits dieses Needling, diese gezielten glatten Nadelstiche, wo ich schon Kollagenaktivierung habe und habe zusätzlich nur Radiofrequenz, also Erwärme. Und das ist im Endeffekt super gut für die oberflächlichen Hautschichten, dass ich dort eine Straffung und eine Verbesserung habe von den oberflächlichen Hautschichten, aber in der Tiefe kann ich mit dem nichts bewirken. Und das ist so wie beim Hausbauen, und das sage ich auch immer wieder tagtäglich meinen Patienten, damit ich ein gescheites Haus habe, brauche ich ein gescheites Fundament, ich brauche ein gutes Erdgeschoss, ich brauche dann vielleicht einen ersten, zweiten, dritten Stock drauf, das kann man machen, wie man will, und ein Dach. Und damit das Dach oben super passt, brauche ich unten eine Basis. Damit unten die Basis gut passt, brauche ich oben ein gescheites Dach, weil wenn das Dach undicht ist, dann habe ich in der Basis wieder das Problem. Und genau so muss man die Haut und das Gesicht, die Haut im Gesicht und im Hals anschauen. Ich habe verschiedene Layers, ich habe verschiedene Schichten und genau denen muss ich mich widmen. Und ganz kurz einmal zusammengefasst, Morpheus 8 ist sehr gut für die Oberfläche, O-Therapy und sämtliche andere Methoden, Radies oder whatever, ist für die Tiefe, für die Basis.
Das ist super erklärt. Kann ich dem nichts hinzufügen. eine Frage noch, weil sie sehr spezifisch ist, aber ich will der Dame die Frage beantworten. Wie lange sollte der Abstand zwischen der letzten Chemo und der ersten Botox-Behandlung danach wieder sein?
Da muss man ganz klar sagen, dass man da interdisziplinär arbeiten muss. Das heißt nichts anderes, als wie mit den Kollegen von der Onkologie arbeiten muss. Erstens, was für Grunderkrankung, was ist für Tumorerkrankung, welche Therapien hat sie gekriegt, welche Chemotherapie hat sie gekriegt. Da gibt's ja auch unterschiedlichste Formen. Wie viele Zyklen an Chemotherapien hat sie gekriegt? Also wenn da wirklich ein Bedarf besteht, muss man sich da ganz klar mit den Onkologen zusammenschließen und sagen, was war das alles und dann den Plan oder Therapieplan zusammensetzen.
Super, war mir nur wichtig, dass ich das auch beantworte, weil die gefreut sich. Kollagen, riesengroßes Thema, du hast es eingangs erwähnt, es ist auch hier gefragt worden, ist Kollagen wirklich so wichtig, soll man das nehmen oder ist es nur ein Hype? Welche Möglichkeiten gibt's? Ich weiß, da gibt's etliche Möglichkeiten. Man kann's einnehmen, man kann's spritzen, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich einen Scheiß rede. Das ist das, was ich als Laie so mitgekriegt hab. Man kann's unterspritzen, man kann's anregen, ich weiß nicht. Is it worth the hype? Ich weiß, du magst keine Hypes, keine Trends, aber es ist eine subtile Möglichkeit, richtig?
Da wieder, oh Gott, ich lade mich schon wieder ein. Herrlich, ein Kollagen-Podcast, nur Kollagen. Weil da gibt's so viel drüber zu reden und zu diskutieren und zu erzählen und weiß ich nicht was. Aber ganz kurz zusammengefasst, du hast es richtig gesagt. Ist Kollagen wichtig? Ja, wenn ich mich nur auf das per se beziehe, Kollagen an sich, ist Kollagen lebensnotwendig, weil Kollagen eine Substanz ist, die bei uns im Körper überall vorkommt. Es kommt in der Haut vor, im Knorpel, in Knochen, im Auge, überall. Kollagen ist nichts anderes als die Stützprotein von der Haut. Wenn ich mich jetzt auf die Haut spezialisiere, weil ich natürlich Dermatologin bin. Das heißt, dieses Stützprotein brauche ich, dass die Haut als Ganze, erstens die Hautbarriere intakt bleibt. Das heißt, wenn ich mich irgendwo anhaut, dass dann nicht gleich die Haut aufspringt. Im weiteren Sinne, wenn wir Richtung Schönheit denken, dass die Haut relativ straff bleibt, dass sie ein gutes Untergerüst bildet, also ein Stützprotein habe, dann ist Kollagen lebensnotwendig. So, worth the hype? Ja, ich finde, dass schon ein bisschen zu viel Hype draus gemacht wird. Ich werde also jeden Tag gefragt zu dem Thema Kollagen, wo es, wie gesagt, nichts Neues ist, weil seitdem es Menschen oder Leben auf der Welt gibt, gibt es Kollagen auf der Welt. Aber es gibt natürlich verschiedene Punkte, wo man gesagt hat, okay, ich versuche jetzt dieses ganze Kollagen anzuregen. Ich versuche, dass sie das nicht zu schnell abbaut, weil es baut sich tatsächlich ab dem 24. und 25. Lebensjahr ab. Und wie schaffe ich das? Und ich finde es schon worth the hype, wenn wir jetzt sprechen bezüglich ästhetischer Medizin, weil Kollagen, eben dieses Stützprotein, sehr natürliche Ergebnisse schafft. Hyaluronsäure, das sind diese klassischen Filler, saugt ganz, ganz viel Wasser an und macht so dieses Puffy-Face, dieses Auftun, so eine aufblasene Gesicht. Richtig indiziert, in der richtigen Menge sind Hyaluronsäure-Filler top, top, top. Ich liebe sie. Aber wenn ich sage, ich möchte also ganz einmal Haut straffer halten, ich möchte die Konturen, dass die häufigst definiert bleiben und so weiter, dann brauche ich Kollagen auch dazu. Es ist nicht nur Hyaluron, es ist nicht nur Kollagen, auch da wieder macht die Mischung das Ganze aus. Und da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten schon, wie man das Kollagen anregen kann. Vielleicht zum ersten Thema Kollagen schlucken, Kollagen einnehmen. Ja, definitiv nicht schlecht. Gibt es ja schon ein paar Einzelstudien dazu. Aber, jetzt kommt das große Aber, alle Produkte, die es zurzeit am Markt gibt, sind nicht ausreichend effektiv. Deshalb meine Empfehlung, und da stehe ich 100% dahinter, da das Geld noch sparen, abwarten, es ist ganz viel in der Pipeline, es wird ganz viel geforscht, da kommt sicher was, was relativ gut ist und dann kann man das einnehmen. Jetzt würde man das Geld noch sparen. Das ist meine Meinung. Und eher zu den Sachen greifen, wo man ausreichend Studien und evidenzbasierte Datenlage dazu hat, dass er wirklich was hilft. Und da kommen wir zu dem Thema eben Spritzen. Das heißt, entweder kann es wirklich quasi, dass ich Substanz spritze, was man dann das körpereigene Kollagen anregt, dass der Körper wieder selber mehr Kollagen bildet. Oder so, wie wir zuerst gesagt haben, Microneedling, durch die gezielten glatten Nadelstiche, rege die Fibroblasten, das sind die Hautzellen an, die wieder vermehrt Kollagen bilden. Oder ich mache sie eben wirklich, dass ich direkt Kollagen spritze, da bin ich noch sehr zurückhaltend, weil ich da noch nicht ausreichend Sicherheit und Effektivität habe von den Produkten. Also ich bin da sehr, sehr zurückhaltend, deswegen den Thema Trend mache ich nicht, hat in der Medizin nichts zu verloren. Ich schaue immer wirklich über 1, 2, 3 Jahre, wie gut das Produkt ist, wie sicher es ist und so weiter und so fort und dann wende ich das an. Also da gibt es zigtausend verschiedene Möglichkeiten, da am besten, damit wir es jetzt zusammenfassen, auch wieder zum Facharzt eures Vertrauens gehen und mit dem besprechen, was geht, was funktioniert, was wäre für mich gut. Und ja, ich würde schon sagen, vielleicht nur worth the hype, weil es einfach notwendig ist und ich super finde, dass man jetzt mal weggeht, nur von Hyaluron denken, sondern in eine andere Richtung geht.
Werbung. Meine Lieben, die nächste Werbeeinschaltung ist eine ganz, ganz besondere. Warum? Weil ich die Firma feiere und schon seit Jahren verfolge. Die Rede ist von The Female Company, die nicht nur für Periodenunterwäsche stehen, sondern auch für viel, viel mehr. Frauen geführt und genau das feiert die und liebe ich sehr. Ich komme mich noch erinnern, wie ich früher einmal unterwegs war. Ich habe eine weiße Hose getragen mit meiner ersten großen Liebe damals und dann waren wir fort und dann habe ich tatsächlich, ja, ist das passiert, was wir Frauen eigentlich immer vermeiden, während wir unsere Periode, unsere Tage haben. Aber ja, ich bin erst leider Gottes zu Hause draufgekommen und habe mir dann ganz fest eingeredet, das hat sicher keiner gesehen. Naja, ob so war, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall mit der Female Company oder der Female Company Periodenunterwäsche passiert das nicht. Super, super angenehm, nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also quasi, du hast nicht so dieses Windelgefühl, das was man glaubt, was man hat, wenn man sowas trägt. Auch kein nasse Gefühl und man kann es 8 bis 12 Stunden tatsächlich auch tragen. Gibt's in allen möglichen Variationen, auch in Ultra Strong, es ist hygienisch, man kann es waschen und eben auch einfach wiederverwenden. Aktuell gibt's einen 50% Sale oder bis zu 50% Sale online und mit meinem Code großgeschrieben alles TFC, also für die Female Company TFC unterstrich Karin10 gibt's nochmal 10% on top auf den bereits stattfindenden Sale. Also TFC unterstrich Karin10 könnt ihr shoppen. Viel, viel Spaß.
Werbung Ende.
Cool. Noch eine Frage war Retinol, auch immer wieder gefallen. Es ist immer nur so ein bisschen, mich fragen sie auch mal, ja, wie oft und wie machst du das und verwendest du das? Vielleicht kannst du da noch ganz kurz Retinol erklären, warum das so wichtig ist und genau.
Also Retinol ist ja Vitamin A-Säure. Retinol macht nichts anderes, um diesen physiologischen Hintergrund kurz zu verstehen, dass eben diese oberflächlichen Zellen anregt, dass wieder frische, gesunde Zellen bilden, beziehungsweise diese abgestorbenen Hautschüppchen und Hornschüppchen oder diese toten Zellen, wir haben ja oft an der Haut oberflächlich ganz viel abgestorbene Zellen, dass sie die ausreichend abschilfern, also dass die runtergehen und dass die abtragen werden, ist Retinol wirklich so ein absolute Queen, sag ich jetzt einmal, im Anti-Aging-Bereich.
Jeden Tag, das wollte ich dir jetzt fragen, ist das
aber, ja, ganz wichtig. Es gibt unglaublich viele da draußen, einschließlich mir, die kein Retinol vertragen. Und das ist immer das. Man sieht ständig auf Instagram, TikTok, whatever, Retinol, Retinol und super und die Haut ist so schön und die hat diese Glass Skin, weil sie nur Retinol verwendet. Und die Patienten kommen, weiß ich nicht, oft zu mir und sagen, oh mein Gott, ich habe ausgeschaut, meine Haut war völlig außer
Rand und Band, oder?
Genau, und so weiter, weil es kein Retinol vertragen. Und bei mir ist genau dasselbe. Ich leide zum Beispiel unter Rosazea, das ist das, wo man diese roten Äderchen hat, die roten Backerl hat und so weiter und so fort. Wenn ich mir Retinol aufschmier, explodiere ich. Retinol für Rosazea-Patienten hat überhaupt nichts dort verloren. Wenn ich aber jetzt eine ganze dicke, fettige Haut habe, die vielleicht früher Akne gehabt hat, beziehungsweise jetzt dann nur immer zu Unreinheiten neigt, dann ist Retinol vielleicht echt ein Wundermittel. Und deshalb auch da wieder, man kann es nicht pauschalisieren, ihr seht es schon, man muss jeden Patienten völlig individuell beraten. Und da muss man dann drauf achten, kann es überhaupt verwenden, kann es nicht verwenden? Und wenn ja, dann ganz kurz noch gesagt, sehr, sehr langsam einschleichen. Retinol ist wirklich eine medizinische Kosmetik. Das heißt, wenn man da zu viel macht, zu viel übertreibt, kann man genauso viel falsch machen, sondern ganz langsam einschleichen. Das heißt, vielleicht nur ein einziges Mal in der Woche für die ersten 2 Wochen, dann kann ich steigern auf 2 Mal pro Woche für 2 Wochen und erst, wenn ich es dann vertrage, vielleicht auf jeden 2. Tag.
Mhm, aber
jetzt
nichts für jeden Tag, oder?
Oder schon? Es kann sein, dass man es jeden Tag verwenden kann. Es gibt Patienten, die es jeden Tag sehr gut vertragen. Es gibt aber genauso Patienten, die es nur 2 Mal in der Woche verwenden.
Mhm. Okay.
Sehr individuell.
Das A und O ist so oder so Sonnenschutz. Das haben wir heute noch nicht erwähnt. Das schmeiße ich jetzt einfach mal so rein.
Aber ich glaube, das ist jeden schon klar
da draußen. Aber ich werde immer wieder gefragt, verwendest du wirklich jeden Tag? Ja. Und wie oft noch? Ja. Es ist nicht so schwierig. Es ist ja dieser Hausverstand, dass das einfach verwendet. Tatzt das einfach rauf und fragt es nicht, sondern tatzt es einfach. du hast die roten Äderchen angesprochen, weil auch das war eine Frage. Wie gehst du damit um? Weil ich weiß nämlich, als letztes Mal war ich bei dir, da war es wieder ein bisschen schlimmer, wo du gesagt hast, Martin, am Kinn. Genau. Du selber als Hautärztin, hast du irgendwie einen Tipp, wie man damit umgeht, wenn man wirklich jetzt darunter leidet, dass man sagt, okay, und viele haben das wirklich sehr ausgeprägt, was kann man dagegen machen?
Zum Dermatologen gehen. Ganz einfach. Wieder. Zum Dermatologen gehen. Ja, weil auch da wieder ganz viele unterschiedliche Sachen und Abstufungen sind. Habe nur Rosazea telangiectasia. Das heißt, wenn ich nur irgendwo reingehe in den Raum und ich blühe dann komplett rot auf oder wenn ich was Heißes trinke oder viel Sport mache und habe so einen Tomatenschädel, dann ist das so die erste Stufe, dann wird die ganz anders therapiert, als wie wenn ihr Rosazea papulopustulosa habt, das heißt, ich habe zusätzlich nur kleine Pickelchen und Papelchen dazu, muss ich die ganz anders therapieren. Deswegen auch da, ich kann es nicht pauschalisieren. Geht's zum Dermatologen, lasst sich beraten, lasst sich gut einstellen. Es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Grundtherapien, Hauttherapien, die man jeden Tag daheim machen kann. Es geht auch da wieder ganz viel um Lifestyle. Nein, ich gehe in keine heißen Saunen mehr. Nein, ich esse nicht, weiß nicht, wie scharf und würzig, weil ich genau weiß, dass ich dann aufblühe wie eine Tomate, sobald ich das mache. Und das Ganze eben verschlechtere. Ja, ich verwende jeden Tag Sonnenschutz. Ja, ich verwende eine Rosaliakline, die meine Haut beruhigt, die Hautbarriere stärkt. Und ja, ich gehe einmal im Jahr zum Beispiel zu IPL, wo ich mir dann wirklich die oberflächlichen Gefäßchen und Äderchen veröden lasse, dass das Ganze wieder sich ein bisschen beruhigt, also Ganze. Aber das muss jeder wieder komplett individuell eingestellt werden. Kann nicht sagen, das oder das muss man machen. Vielleicht pauschalisiert dazu gesagt, es auch da wieder ein bisschen lockerer sehen das Ganze, völlig normal, wenn ich drunter leide, mir jemanden suchen, dass es häufig im Zaum hält das Ganze, aber ich habe auch Phasen dabei, wenn ich vom Skifahren einer komme und draußen hat es minus 15 Grad, ich hab wie ein Tomatenschädel schaue ich aus. Wahnsinn eigentlich. Aber mein Gott, ja, das ist so. Ich weiß, dass ich, wenn ich es dann dementsprechend therapiere, dass ich das Ganze wieder in den Griff kriege und einfach ein bisschen lockerer singe das.
Okay, auch da wieder Beratung, das A und O und einfach langfristig einen Plan aufstellen. So, wir reden jetzt schon eine Stunde, ich glaube, wir werden dann splitten im Podcast, ehrlicherweise. Ich glaube, wir machen 2 Folgen draus, finde ich cooler. Weil dann können wir noch ein bisschen reden, weil ein Thema möchte ich schon noch abdecken, und zwar ist das Augenringe, Tränen. Also es sind wahrscheinlich auch wieder 2 Geschichten.
Ja.
Einmal das Thema Augenringe, wie kriege ich die weg, kann man das wirklich wegzaubern? Und ein anderer hat geschrieben, sie hat es gemacht und das ist dann geschwollen gewesen danach, das war auch ein Thema. Mhm. Und ein anderes Thema war
diese Tränensäcke, weil das sind ja zwei Ballschuhe, oder?
Ja, das sind zwei verschiedene Ballschuhe.
Vielleicht kannst du das kurz erklären, weil ich glaube, das ist ein Thema, das wirklich viele betrifft, dieses Thema Augenringe.
Mhm. Rein zum medizinischen Background, Augenringe verstehen die ganzen Patienten oder fast alle immer für dieses bläuliche, bräunliche, eingefurchte direkt im medialen, also im da beim Nasen, beim Augenwinkel hierbei, was sie da einfurcht. Das hat verschiedenste Ursachen. In den meisten Fällen ist, dass die Haut dort so dünn ist, dass dann drunter dieser Muskel so leicht bläulich-rötlich durchschimmert. Die zweite Ursache ist ganz oft, dass sehr, sehr oft genetisch bedingt dort so ein bisschen ein Volumensdefizit ist, also dass da wirklich so Tränenfurche rein ist. Und das dritte sieht man sehr, sehr oft bei Hauttyp 3, 4 Patienten, ist diese Hyperpigmentierung. Die haben dann wirklich so wie Panda-Augen so ein braunes Pigment um die Augen, beziehungsweise unter den Augen, und das sind die Augenringe. Da muss man wieder schauen, was ist die Ursache, wie kann es dann dementsprechend behandeln. Wenn ich jetzt wirklich darunter leide, dass ich dort Volumensdefizit und wirklich eine Furche habe, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, dass ich das Ganze mit einer Hyaluronsäure, mit einem Tränenrinnenfiller, das ist ganz ein eigener Filler, unterspritze. Aber auch da, oh mein Gott, das ist so unglaublich viel Erfahrung und so viel Training, dass man das kann, weil das ist wirklich eines der gefährlichsten und schwierigsten Areale, dass man das unterspritzt. Das muss unter Muskel sein, da muss man echt aufpassen, was man macht, dass man hier da ja nicht irgendwie Komplikationen haben kann. Und das muss ich jedem meiner Patienten sagen, dass eine Komplikation die einseitige Erblindung sein kann. Dass man da eben ganz genau aufpasst und schaut, was man macht. Wenn zum Beispiel jetzt eine Patientin kommt und die schon immer so leichte Schwellungen in der Früh hat und gar nicht wirklich so eine Tränenrinnenfurche hat, dann ich ihr womöglich nur den falschen Filler reinspritze und womöglich nur in der falschen Schicht reinspritze, dann wird die völlig unglücklich nach zwei Wochen wieder dastehen und voll die Schwellung in dem Bereich haben und todunglücklich sein, weil sie hat vielleicht jetzt nicht wirklich nur mit den Augenringen, aber dafür hat sie voll die Augenschwellungen. Also auch da leider wieder, ihr seht es schon, ich möchte nicht nur mehr Geschäfte, weil ich eh keine Patienten mehr nehmen kann, aber es ist halt echt das A und O, dass man sich da ausreichend beraten lässt und wirklich von einem Facharzt, der ausreichend Erfahrung hat und Know-how hat, dass man sich dann von dem unterspritzen lässt.
Wie kriegt man das weg, wenn man dann so Schwellungen hat? Oder ist oder was ist da der eigentliche Fehler, dass ich nicht weiß, wo ich reinspritze? Oder dass das passiert, oder wie stellt man sich das vor?
Das kann ganz, ganz viel Ursachen wieder haben. Also wie gesagt, entweder falsches Fillermaterial oder die falsche anatomische Schicht oder dass die Patientin wirklich auf das überreagiert. Ich habe immer wieder Patienten dabei, die dann wirklich so nach 4, 6 Wochen kommen und sagen, ich habe dort jetzt eine Schwellung. Dann sind das keine adäquaten Patienten für Tränenrinnenfiller. Das Wichtige ist aber, dass man sich die Patienten dann annimmt, die beruhigt, aufklärt, das Beste daraus macht. Wenn es wirklich zu viel ist, kann man das zum Beispiel mit Hyalase, mit Hyaluronsäure, Enzym wieder auflösen. Das kann man mit dem behandeln oder eben so Lymphdrainagen machen und so weiter. Also es gibt schon ein paar Tricks, wie man das dann ganz beheben kann. Aber es wichtig ist, dass man den Patienten dann versteht und sie annimmt und auch da versucht wieder, dass man eine Lösung findet. Also wie gesagt, man kann es dann wieder quasi wegmachen. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, klar, weil du sagst, Schwellung, Tränensäcke. Und Tränensäcke ist ganz was anderes als wie eben diese Tränenfurche. Tränensäcke, was die meisten verstehen, sind diese sogenannten Malerbags oder eben diese Suf. Das ist so ein bisschen eine Fettgewebsansammlung, meistens im Bereich eher vom seitlichen Augenbereich. Also der Lugner, sorry, dir Lugner, wenn ich dich da jetzt anspreche, aber bei dem sieht man das ganz gut. Da spielen auch oft Faktoren zusammen, so ein bisschen Erschlaffung der Haut, oft eben, dass dann dort zu viel Fettgewebe ist und so weiter. Gibt's auch verschiedene Therapiemöglichkeiten, aber für mich nach wie vor die beste ist auch dort wieder das Chirurgische. Also wirklich einen Spezialisten aussuchen, der eingehend das beherrscht und gut kann und dann vielleicht dort dementsprechend operieren lassen. Ganz kurz vielleicht noch, Tränensäcke mit minimalinvasiver Therapie, das heißt mit Filler, Botox oder wie immer, sind nicht zu behandeln. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das sagt, weil wenn da irgendjemand verspricht, oh, jetzt machen wir das und das und dann ist das weg, das stimmt einfach nicht. Also es kommt natürlich auf den Ausprägungsgrad drauf an, aber wenn es ausgeprägte Tränensäcke sind, muss man das operativ lösen. Punkt.
Dann habe ich noch eine Frage, was auch oft passiert und was man immer wieder liest, wenn ich mich auch mit meinen FollowerInnen austausche, dass auf einmal eine unreine Haut kommt, ab einem gewissen Alter. Und da hat Mama nicht geschrieben, wie finde ich die richtige Hautpflege ab 40 und Pickel? Vielleicht hast du da noch einen Tipp.
Ja, das ist Wahnsinn, weil das beobachten wir Dermatologen sehr viel und forschen sehr viel in die Richtung, weil die sogenannte Akne Tarda, Erwachsenenakne oder eben hormonell bedingte Akne, immens zunimmt. Ich habe jede Woche so viele Patienten bei mir sitzen und sagen, oh mein Gott, ich habe nie Pickel gehabt und weiß ich nicht was und jetzt kriege ich Falten und Pickel. Also das brauche ich schon gar nicht. Was man mittlerweile weiß, eben wie ich schon gesagt habe, hormonell bedingt, also Hormone spielen da eine Riesenrolle, vor allem das Cortisol, das Stresshormon. Wir leben leider in einer Zeit, wo alles schnell ist, wo alles auf Stress ist, wo alles auf nur besser, nur schneller, nur weiß ich nicht was ist. Da wird dementsprechend viel Stresshormon ausgeschüttet, das Cortisol. Und Stresshormon, das Cortisol, spielt eine Riesenrolle bei Talgproduktion und bei der Entstehung dann von Akne und Pickelchen. Punkt eins. Punkt zwei, es können sein verschiedenste andere hormonelle Dysbalancen, dass zu viel Androgene im Körper sind, im Gegensatz zu weiblichen Hormonen, also zu viel männliche Hormone. Zu viel männliche Hormone heißt, dass auch wieder mehr Talg produziert wird und dass ich dann auch Pickel bekomme. Das können sein hormonelle Verschiebungen nach der Schwangerschaft, in der Schwangerschaft. Das kann sein, dass das mit den Wechseljahren schon irgendwie zusammenhängt. Auch da muss ich immer wieder ganz klar dazu sagen, muss man interdisziplinär arbeiten. Da ziehe ich dann wirklich Hormonspezialisten zur Seite, schicke die Patienten dorthin, sage dem Patienten auch ganz klar, dass das, was ich da machen kann als Dermatologin, nur Löschen von oben von diesem Feuer ist, aber die Ursache ist vom Körper. Das kann auch so weit gehen, dass vielleicht bei der Darmgesundheit nicht irgendwas ganz in Ordnung ist. Also das muss man sich dann auch wieder ganz breit interdisziplinär anschauen und individuell einstellen.
Mhm. Ich bleibe bei der Frage und schließe an, weil eine Frage war dann auch, es gibt so viel Kosmetik und es ist wirklich so, es gibt Seren, es gibt Cremes, es gibt Augencreme, es gibt ja für jeden, nicht, dass es in der Kinncreme schon gibt, für jeden Haar im Gesicht gibt's was. Was empfiehlst du, was ist so ein Standard-Setup? Und auch das kann man wieder wahrscheinlich nicht so standardisieren, aber trotzdem, was ist zu viel und was ist zu wenig?
Oh Gott, ich tue mir immer so schwer und vielleicht alle, die da mal zuhören, verstehen es auch, warum das so viel Lernen und wie wir ganz am Anfang gesagt haben, lebenslanges Lernen. Man muss da so viel lernen und so viel verstehen und so am Ball bleiben, vor allem auch was Kosmetikprodukte anbelangt, weil wie du sagst, jeden Tag wieder irgendwo eine Kosmetikfirma rausspringt und wieder ein Arzt irgendeine Kosmetiklinie entwickelt hat oder weiß ich nicht was. Wie soll ich da überhaupt noch annähernd irgendwie einen Durchblick als Laie haben, wenn die Ärzte selber oft nicht einmal genau den Durchblick noch haben können, weil es einfach so viel am Markt gibt. Und da muss ich halt mich voll damit beschäftigen. Gott sei Dank interessiert mich das voll, dass ich mich da immer wieder eingehend beschäftige. Was ich als Ärztin machen kann, ist das, dass ich auch da wieder drauf schaue, was ist wirklich in Unabhängigen, also das heißt nicht, was die Pharmafirma zahlt hat, damit die Creme die beste und die coolste ist, sondern in unabhängigen Studien, Beobachtungen, histologischen Probe, also da wird wirklich zum Teil eine Haut rausgestanzt, dann wird das im Mikroskop angeschaut, was tut sie mit der Haut, wenn wir das und das drauf schmieren, was passiert, wenn ich das nicht verwende, was passiert, wenn ich das verwende, dass ich mich auf das berufe. Und da gibt's nur immer, das habt ihr vielleicht auch schon 100.000 Mal gehört von meinem Mund aus, drei Sachen, wo man ausreichend Beweise und Belege dazu hat. Und das ist jeden Tag in der Früh Lichtschutz, also Sonnenschutz, das ist jeden Tag Antioxidantien in der Früh, das sind Vitamin C-Serien, Ferula, whatever, was ich verwenden möchte. Und das ist am Abend so ein bisschen was Reparierendes, Regenerierendes. Das heißt, reparieren kann ich vielleicht, wenn ich es vertrage, in Richtung Retinol gehen, regenerieren Richtung Niacinamide, also Vitamin B3. Das ist auch wieder sehr, sehr individuell. Und was ist viel zu und was ist zu wenig? Ich halt sehr, sehr simpel alles, aber wie gesagt, die drei Punkte muss ich drinnen haben, plus zweimal am Tag reinigen. Und ob dann jemand nur 20 Schritte mehr braucht oder es bei diesen drei bleibt, das ist dann auch wieder sehr, sehr individuell.
Wichtig finde ich immer zu erwähnen, und auch da haben wir schon Instagram-Live-Sessions gemacht, zum Beispiel auch mit SkinCeuticals gemeinsam, ist dieses Antioxidantien-Thema, weil es ist, und jetzt erkläre ich das als Laie, ein Schutzschild für die Haut. Am Tag prasseln ganz viel Einflüsse auf meine Haut ein und das schützt so quasi die Haut. Das ist für mich immer das perfekte Setup in der Früh schon, weil da weiß, wenn ich das raufgib, bam, dann ist das eben wie du immer sagst, ein Schutzschild. Schau, ich bin ja schon richtig eine gute Schülerin.
Wahnsinn.
Naja, aber ich höre es ja nicht, ich höre es ja jedes Mal und es ist einfach wichtig und ich glaube, mit dem seid ihr schon mal gut dabei. Und es ist wie immer im Leben, ihr müsst halt schon ein bisschen probieren, aber nicht zu viel, aber halt dann auf euren Körper hören, was funktioniert für mich, weil bei Hautpflege zum Beispiel kenne ich gar nichts.
Da mache ich seit Jahren die Survey. Ich bin ein altes Gewohnheitstier, ein Routinenmensch. Und das ist auch was ich euch ans Herz legen kann. Wie die Kerstin schon gesagt hat, es poppt das auf. Das ist jetzt gerade wieder, wird wieder viel gezeigt. Ihr müsst schon ein bisschen auf euch hören. Weil wenn ich immer wie ein Fadel im Wind mit dem mitgehe, dann wird das halt nie eine Balance finden. Wenn ich aber sage, hey, das tut mir gut, warum soll ich das dann wechseln? Also so denke ich immer das immer. Oder wenn mir ein neuer Partner anfragt, der vielleicht, ja, weiß ich nicht, noch ein cooleres Standing hat oder weiß ich nicht, noch mehr in Fashion, in Trend ist, das ist bei Haut, kenne ich nichts. Also da sticke ich mit dem, was ich habe, weil das funktioniert für mich. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man jedem mitgeben kann, der jetzt zuhört, dass man auch sagt, okay, du springst halt nicht auf jeden Trend auf.
Amen. Brauche ich nichts mehr hinzufügen. Ist so. Amen. Können wir gleich aufhören mit dem Podcast. Das war's.
Also wir haben 1:13 gesprochen. Wir werden das mit 1000%iger Sicherheit splitten und wir werden dann, basierend auf einem Feedback, was reinkommt, nochmal 1 bis 2 Folgen machen, die ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, wo ihr dann wieder Fragen stellen könnt. Ich glaube, das macht absolut Sinn.
Ja, aber das sind leider auch hunderte Fragen, die wir nicht beantwortet haben, was ich da sehe. Das ist Wahnsinn.
Ich habe mich bemüht, dass ich zumindest einmal die wichtigsten oberflächlich gesehensten, also was wir jetzt abklären können in der kurzen Zeit, Fragen beantworte. Sag danke, Kerstin, für deine Zeit.
Ich sag danke.
Und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wieder sehen. Wie gesagt, wie ist es, wenn jetzt die Frage kommt, nimmt sie noch Patientinnen auf? Wie tut man da bei dir? Ich sag das, ist ja eine lustige Geschichte. So, einen Schwank muss ich noch erzählen von meinem Leben. Mittlerweile schreiben mir die Leute, kannst du bitte bei der Kerstin anrufen und sagen, ich kenne die, so quasi, kannst du mir bitte einen Termin besorgen, der schneller geht? Ich tue dann immer nur das, ich sage, dass die Person sich gemeldet hat und wie schaut's aus? Wie ist jetzt wirklich, wenn man einen Termin bei dir will? So, jetzt kurz mal ein und ein, weil dann kann ich nämlich sagen, macht sich im Podcast an, am Schluss sagt sie es.
Also ja, es ist noch möglich, aber ich sag's gleich und das ist das, an dem ich gerade intensivst arbeite. Es ist schwierig, weil ich glaube, die nächsten Termine sind irgendwann Mai oder weiß ich nicht wann. Also je nachdem, wenn wir es im Mai ausstrahlen, ist super.
Nein, wir machen es jetzt bald einmal. Also, aber bis dahin ist da schon wieder voll.
Und ich nehme es an Lieben gern und ich würde wirklich jeden gern nehmen und deswegen, wie gesagt, ich arbeite gerade wirklich intensiv dran, dass ich mich breiter aufstelle, dass man Hilfe hinzuholen, dass wir so viel wie möglich euch helfen können und freut mich immens und in dem Sinne ein riesen Dankeschön an euch alle da draußen, die mir das Vertrauen geben, weil das ist auch nicht selbstverständlich. Also wir geben unser Bestes, dass wir so viel wie möglich machen. Das Einzige, was ich euch bitte, ist ein bisschen Geduld. Also heute anrufen und morgen einen Termin haben, das geht sich leider nicht aus.
Also vielleicht anrufen, es gibt Wartelisten, oft einmal postet die Kerstin, folgt sie alle auf Instagram, sie announced da immer wieder Termine, dann könnt ihr da vielleicht last minute einen Termin, wenn ihr halbwegs flexibel seid, ergattern. Und ansonsten, das sage ich jetzt immer, weil das sagt mir die Kerstin, eine E-Mail schreiben und dann antwortet auch jemand und der sagt euch dann, okay, ihr seid auf der Liste oder was auch immer. Ja. Vielleicht ergibt es ja spontan was. Also das ist der Rat.
Vielleicht noch ganz kurz dazu zu sagen, wir behandeln alle gleich. Es ist völlig egal, ob sie ein Freundin seid von der Karin, nichts gegen die oder der XY Superstar seid. Ich behandle alle Patienten gleich, damit da gewisse Fairness da drinnen bleibt. Und das ist mir wahnsinnig wichtig. Und
das kann ich ja bestätigen.
Also einfach eine E-Mail schreiben, bitte.
Ja, das kann ich ja bestätigen, weil ich kann nicht zu Kerstin sagen, ich komme morgen vorbei. Sondern es gibt Termine, an die muss man sich halten und that's it. Und da kann ich
ja sonst stehe 24 Stunden, 7 Tage die Woche
bringen. Das und das ist aber cool. Und das muss ich sagen, ich schätze ja wieder, dass eben da kein Unterschied gemacht wird. Nein. Und deshalb ist das einfach eine geile Alte. Und ein paar Tochter noch obendran. Und danke auf jeden Fall. Und ich freue mich, wenn wir uns zur nächsten Session treffen und dann eine Deep Dive Session machen, wieder mit euren Fragen.
Genau.
Und bis dahin, schaut auf euch.
Botulinumtoxin.
Genau. Schaut auf euch, übertreibt es nicht und bleibt gesund. Das ist die aller wichtigste. Dankeschön.
Ich sage danke.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.